Und ich habe mir ein Thema ausgewählt, über das ich in letzter Zeit immer wieder mal gesprochen habe, und zwar über einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 17, von Vers 14 bis 21. Matthäus 17, 14 bis 21. Ich habe immer die Schwäche, wenn ich anfange, einen Text vorzulesen, den lese ich nie bis zum Ende, weil es mich zwischendurch so reißt. Also ich denke, dazu muss ich was sagen, dazu, weiß nicht, soll ich euch einen Text vorlesen? Ja, ihr wisst ja nicht, was da steht, ne? Alles klar. Also ich wage das jetzt und hoffe, dass ich das auch durchführen kann. Und als sie zu der Volksmenge kamen, das war Jesus und die drei Jünger, die vorher auf dem Berg der Verklärung waren. Man sagt ja manchmal Berg Tabor, das weiß man natürlich nicht, jedenfalls waren sie am Berg, kamen runter zu den übrigen in das Dorf am Rande, am Fuße des Berges Tabor. Da trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes. Denn er ist mondsüchtig, so wird das hier bei mir beschrieben. Manche sagen, er hatte epileptische Anfälle oder was auch immer. Jedenfalls leidet er arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium wird das noch ein bisschen deutlicher erklärt, Kapitel 9 von Vers 14 an. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, und sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach: O ihr ungläubiges und verdrehtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Meine Güte, das sind Worte aus dem Mund Jesu, ne? Die sind natürlich nicht an euch gerichtet, ne? Das war damals so, da haben wir heute nichts mehr mit zu tun. Ja. Bringt ihn her zu mir. Hört sich ein bisschen vermessen an, ein bisschen hochmütig, so wie wir halt als Menschen denken. Und Jesus bedrohte ihn. Und wen bedrohte er? Einen Dämon. Und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Warum stellten sie die Frage? Weil sie schon viele Dämonen ausgetrieben hatten. Matthäus 10, hier sind wir Matthäus 17. Da hatte sie Jesus ausgerüstet mit Vollmacht. Er gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Und deswegen die Frage: Warum haben wir es nicht gekonnt? Er aber sprach zu ihnen schlicht und ergreifend: Wegen eures Unglaubens, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn. Ihr wisst, wie groß ein Senfkorn ist. Das sieht man kaum. Also ich nehme das kaum noch wahr. Ich habe meine Brille heute Morgen vergessen, deswegen muss ich auch jede Zeile hier verfolgen mit meinem Finger, damit ich es nicht verwechsel und noch einigermaßen sehen kann. Also das sieht man kaum, so klein. Dieses Senfkorn, wenn ihr so großen Glauben habt, dann werdet ihr sagen zu diesem Berg: Hebe dich weg von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Und dann fügt er noch etwas hinzu, was in älteren Handschriften nicht steht, also griechischen Handschriften: Diese Art aber fährt nicht aus, nur durch Gebet und Fasten. Soweit mal der Text. Einige Vorbemerkungen zum Glauben. Wenn wir vom Glauben reden, den die Bibel meint, dann ist das nicht irgendwo ein Allerweltsglaube, sondern es ist ein Glaube, der mit einer tiefen Überzeugung zu tun hat. Glaube in der Schrift ist immer, gründet sich auf eine schriftliche Grundlage. Und durch diese schriftliche Äußerung in der Bibel entsteht eine Überzeugung in den Menschen. Eine Überzeugung, wie es in Römer 11, Vers 1 steht, ihr kennt das Wort wahrscheinlich, denn der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, eine Überzeugung von dem, was man nicht sieht, ja, und eine Verwirklichung dessen, was überhaupt noch nicht vorhanden ist. Das heißt also, Glaube, der hofft auf das, darauf, dass etwas geschieht und dass er Dinge verwirklicht, die momentan überhaupt noch nicht zu sehen sind. Glaube hat es nach Hebräer 11, Vers 1, also mit zwei Dingen zu tun. Einmal mit dem Unsichtbaren, auf das, was man hofft, und mit dem Unsichtbaren. Zukünftiges und Unsichtbares, das sind Inhalte des Glaubens. Und darüber hat der Mensch eine tiefe Überzeugung. Normal haben wir Überzeugung vom Sichtbaren, ja. Und von jetzt, was ich momentan hier vor mir habe, das kann ich bewältigen, das kann ich nicht bewältigen. Die Bibel macht aber deutlich, Zukünftiges und Unsichtbares, damit hat es der Glaube zu tun. Glaube, wie die Bibel ihn also mitteilt, geht auf ein Wissen zurück, auf dann eine feste Überzeugung. Und dieses Wissen, das ist nicht nur intellektuell, sondern verankert sich auch im Gemüt des Menschen, sodass der Glaube auch Gemütsbewegungen hat. Das ist nicht etwas Steriles, Keimfreies, sondern das geht in mein Menschsein über, das kann mich zu Tränen rühren, dieser Glaube, den ich habe. Und er hat es nicht nur hier mit diesem Buch zu tun, sondern mit einer Person. Das heißt also, eine persönliche Beziehung ist im Glauben etwas Grundlegendes. Und jetzt macht die Bibel gewaltige Aussagen über den Glauben. Alles, 1. Johannes 5, 1. Johannes 5, 4, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und was überwindet die Welt? Jesus. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Aber hier steht nicht Jesus, sondern unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, 4. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und damit, dass ihm gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dazu lebte Jesus unter seinen Leuten. Und das war eine feste Überzeugung, ja, der Jünger damals. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Messias, der Christus Gottes bist, der Sohn Gottes bist. Und er machte deutlich, das hast du dir nicht aus den Fingern gezogen, Petrus, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart, dass ich der Sohn Gottes bin und dass von daher ich der Schöpfer Himmels und der Erden bin, der alles Sichtbare ins Dasein gerufen hat. Und durch den Glauben erkennen wir ja, dass die Welten durch Gottes Wort geschaffen sind. Und hinter diesem Wort steht Jesus als unser Schöpfer, wie es zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 15 und 16 oder in Hebräer 1, in den ersten vier Versen, besonders eindrücklich geschildert wird. Und jetzt sagt die Bibel, ich bin immer noch in der Einleitung, ja. Also es wird heute ein bisschen länger, wenn ihr einen Braten in der Röhre habt, dann schaltet ihn schnell aus. Bitte, das Glas, Rosi, das steht bombensicher, ganz ruhig. Das sind physikalische Gesetze, dass das Glas nicht runterfallen kann hier. Er steht mit der überwiegenden Fläche hier auf dem Holz und hat einen Kippwinkel, wo es nicht kippen kann. Ja, du sollst ja nicht aufs Glas gucken, du sollst mich anschauen. Sie kann sich nicht konzentrieren. Ja, das glaube ich dir alles, Schatzi, aber wir kriegen das schon gebacken heute Morgen. Ja. In Hebräer 11, 6 noch eine Vorbemerkung über den Glauben, nämlich ohne Glauben, ohne diese Überzeugung von Jesus, dass ihm alle Dinge möglich sind, ohne diesen Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn, das ist nun mal so, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also, starke Aussagen, und es gibt noch viele, viele mehr, noch 100 mehr in der Bibel über den Glauben. Und dass ja Gott bereit ist, nicht nur gemäß unseres Glaubens zu handeln, sondern, Epheser 3, 20, kennt ihr, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, nämlich über die Maßen mehr, als wir jemals erbitten und erdenken können. Also Gott tut noch viel, viel mehr, als wir erbitten können und erdenken können, ausdenken können. Ja, keiner von euch hat wahrscheinlich heute Morgen für die Funktion seiner Leber gebetet, es sei denn, er hat gestern ein bisschen viel Alkohol getrunken, dass das Ding noch funktioniert. Ich bete auch nicht dafür, ja, ich bete auch nicht für meinen großen Zeh, es sei denn, ich habe Schmerzen da dran, mir geht der Nagel ab oder sonst was ich mal hatte durch eine komische Sportaktion, ja, dann betet man auch dafür. Aber Gott tut jeden Tag Millionen von Wunder an uns, in uns, in den ganzen Abläufen, die stattfinden, biochemisch. Hier oben in den Gehirnzellen, in diesen 2,5 Pfund, die wir haben, manche haben auch ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber Gott tut, was er ständig in unserem Leben tut, ist sowas Gewaltiges, was er in dieser Welt tut, dass er all das aufrechterhält durch sein Wort, gewaltig. So, Einleitung zu Ende. Jetzt kommen wir zu dem Text. Worum geht es, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn? Dann werdet ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich hinweg und euch wird nichts unmöglich sein. Jesus war auf dem Berg, die Verklärung können wir lesen in den Versen vorher, Kapitel 17, 1 bis 13. Und dann kommt er runter mit seinen Jüngern. Und dann ist ein Riesenauflauf in dem Dorf am Fuß des Bergen Tabor. Und die Leute, die sehen ihn natürlich von der Ferne. Und die Jünger auch. Und die waren heilfroh, dass Jesus endlich hier die Bühne betritt. Denn sie hatten etwas versucht. Und wir Jünger versuchen ja manches, ne? Wir Christen, wir sind ja die Elite Gottes in dieser Welt, ja? Wirklich die SEK, Sondereinsatzkommando, hier für alle schwierigen Fälle. Wenn hier im Dorf Probleme sind, rennen euch die Leute die Türen ein, weil sie wissen, euch, ihr seid die Jünger des Herrn, des Königs, ihr seid Königskinder, ihr habt Vollmacht, ja, ihr seid die Beter, ihr seid die, die glänzend und strahlend durchs Dorf gehen, ja, die alle Schwierigkeiten so bewältigen, im Handumdrehen. Ja, da kommen die mit ihrem Jungen zu den Jüngern. Und sie haben gehört, die Jünger treiben Dämonen aus. Und dann ist es klar, dass man zu den Jüngern geht. Ihr könnt's doch, ihr habt's bewiesen, ich hab's gehört, dass ihr Kinder, Frauen, Männer befreit habt von finsteren Mächten. Ja, und jetzt ist dort die Elite in dem Dorf vorhanden. Und jetzt kommen sie zu den Jüngern. Und dieser Junge, der steht unter einem starken Einfluss von finsteren Mächten, die ihn steuern und die eines wollen, was immer Mächte wollen, nämlich stehlen, schlachten, verderben, wie es Jesus sagt, in Johannes 10, in der Hirtenrede. Dazu kommt der Feind, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben, um zu töten und umzubringen, um zu blockieren, zu hindern, Finsternis zu verbreiten, Streit zu verbreiten oder was auch immer. 1000 Varianten, die der Teufel täglich auf der Klaviatur spielt, in der Menschheit, und wo er viel Erfolg mit hat. Und hier ist ein Junge, der nun unter diesen Mächten steht. Und diese Mächte, die schmeißen ihn manchmal ins Feuer und ins Wasser mit dem einen Ziel, diesen Jungen zu töten. Und was macht der Vater? Was macht die Mutter? Was macht die Familie? Sie steht hilflos daneben, wie wir manchmal neben unseren Kindern hilflos daneben stehen können. Das fängt schon an mit den Kleinen, mit den Kurzen, ja. Dass die mit 2, 3 Jahren auf einmal einen Willen entwickeln. Also wir haben so einen Kurzen, einer von den 9. Ja, der hat eine Überzeugung. Und wenn der Nein sagt, ist Nein. Da stehen die Eltern machtlos daneben. Ja, da muss man sich was einfallen lassen. Mein Vater hätte sich auch was einfallen lassen, ne? Aber das, was der sich einfallen lassen, das reden wir jetzt nicht drüber, ja. Hätte das manuell gehandelt, ja. Und aber heute versucht man dann mit Versprechungen. Ach, wenn du, und die Eltern machen ihren Kniefall, ja. Wenn du, und wenn du nicht, dann drohen sie. Versprechungen und drohen ist ja auch eine Erziehungsmethode und mehr oder weniger von Erfolg gekrönt. Jedenfalls in dieser Familie, die hat gelitten wie ein Hund unter diesem Jungen. Und sie haben auf einmal Durchblick gehabt. Das müsst ihr euch mal verstehen. Die haben gesehen, was läuft denn eigentlich hier in unserer Familie ab? Ja, der ist schwer zu handeln, würden wir sagen, ja. Der hat ab und zu seinen Ausraster. Nein, sie sehen, und das ist wichtig, der Glaube sieht hinter die Kulissen. Das Eigentliche findet nicht in der sichtbaren Welt statt, sondern in der unsichtbaren Welt. Die Vorgänge in der sichtbaren Welt sind Auswirkungen von dem, was in der unsichtbaren Welt stattfindet, sowohl positiv als auch negativ. Und diese Familie, die am Verzweifeln ist, die ratlos ist, die hilflos ist, was werden Sie schon alles gemacht haben? Vielleicht waren Sie bei einem Besprecher, ja, der was konnte, wie man das früher sagte, nicht, er kann was. Ne? Und man geht dahin und kommt in noch tiefere Verstrickungen hinein. Ja. Vielleicht wird das eine Problem gelöst, ja, wie meine Mutter, die hatte, hat sie mir erzählt, als Kind Warzen, und dann hat ihr jemand gesagt, ja, wie sie das wegmachen kann. Ne? Und das klappte. Und sie war die Warzen los und die depressiven Gedanken stiegen hoch. So ist das, wenn Teufel deine Dienste leistet. Er kann auch heilen, er kann auch Menschen helfen, aber immer um einen höheren Preis. Das müssen wir wissen. Und wenn so viel Hilflosigkeit oft da ist, dann ist das manchmal das einzige Mittel, das Gott sieht, dass diese Familie zum Glauben an Jesus findet. Und was ist wichtig, damit sie zum Glauben an Jesus finden? Damit, dass sie wissen, ja, wo sollen wir hingehen in unserer Hilflosigkeit? Wir gehen zu den Gläubigen natürlich, zu denen, die Jesus nachfolgen. Und das ist wirklich super, wenn sich Leute auch mal bei uns verlaufen, ne? Wenn Leute zu uns kommen und sagen, ach, schön hier bei euch, war klasse, es gab sogar Kaffee danach, ja, und er hat auch nicht so lange geredet, also die Garantie kann ich euch nicht geben, aber es ist großartig, wenn man durch seine Not an die richtige Adresse kommt und eine Anlaufstelle, die Gott in diese Welt gestellt hat, Ihr seid Boten an Christi Stadt. Ihr seid hier an der Stelle von Jesus, weil Jesus im Himmel ist und in der unsichtbaren Welt, ja, hat er hier sein Bodenpersonal. Und da dürfen die Leute hingehen, weil sie erwarten können, bei denen lebt Jesus, bei denen ist Jesus mächtig. Die reden von dem die größten Dinge, wenn sie predigen, dass der Himmel und Erde geschaffen hat. Ja, der wird auch mein Kind zurechtbringen können. Und wir wissen, so einfach ist das alles nicht, Leute. Was man manchmal leiden kann, auch unter eigenen Kindern. Wisst ihr, uns sind alle, als ich als junger Prediger in Frankfurt war, kann ich mich noch erinnern, da habe ich Erziehungsratschläge von der Kanzel gegeben. Ich war noch nicht verlobt und hatte auch noch keine Kinder. Kann man ja alles machen, ne? Und das hat auch alles gestimmt so. Bücher sind ja schlau und man kann viel Wissensvermittlung haben. Nur wenn man dann die eigenen hat, ist man schnell am Ende mit seinem Latein. Ja? Und wenn dann noch Leute kommen, die keine Kinder haben und Ratschläge geben, dann wird es kritisch. Also die haben mich damals ertragen. Großartig, wie man junge Prediger nur ertragen kann in der Regel. Ältere auch. Hat ja jeder so seine Macken. Ne? Die habt ihr und die habe ich auch, ja. Also, wenn es an dich kommt, sagt Hiob, dann sehen die Sachen nochmal ganz anders aus. Ja. Und dann wird man leise mit seinen Ratschlägen, dann schweigt man, wenn man dieses und jenes sieht. Dann rümpft man nicht mehr die Nase über diese Familie und über diese Kinder. Dann weiß man, hier müssen wir eines tun. Wir müssen die Eltern ermutigen und für die Kinder beten und für die Eltern auch beten. Dass wir uns nicht irgendwo erheben. Dadurch wird ja nichts verändert, dadurch, dass einer da kluge Sätze loslässt. Ja, und so haben die Jünger versucht, nun diesem Vater zu helfen. Schön, dass der Vater kommt, ne? In der Regel sind die Väter bei der Arbeit. Die Mütter müssen zusehen, wie sie klarkommen zu Hause. Wie meine Frau, die musste jahrelang zusehen, wie sie mit den vier Kindern klarkommt. Ich war viel unterwegs. Und wenn ich nach Hause kam, da war das immer wie eine kalte Dusche, ne? Unterwegs saß ich bei Diakonissen, alle schön geordnet am Tisch und dann bei den vier Kindern. Wir hatten einen Jungen, der war besonders begabt, grobmotorisch, ne? Wenn der nach dem Glas packte, und schon lag es um. Und er verschüttete den Tee auf den Tisch, da haben wir noch nicht mal angefangen zu beten. Das sind herrliche Ereignisse. Es gibt ein wunderbares Mittel, habe ich immer weitergegeben. Wenn ein Kind etwas verschüttet, müsst ihr schimpfen. Ja, kannst du nicht aufpassen. Und während ihr schimpft, kriecht der Tee wieder in das Glas. Schimpfen verändert, ne? Oder? Wir wissen Bescheid. Ja, bei dem Jungen haben sie vielleicht auch geschimpft, die Eltern. Ja, kannst du nicht besser aufpassen? Kannst du nicht? Du siehst doch. Wisst ihr, wenn man keinen Blick für die Dinge in der unsichtbaren Welt hat, ist man oft verurteilt zur Vollmachtslosigkeit. Vollmacht gewinnen wir durch Durchblick. Blick hinter die Kulissen, dass wir mehr sehen, als unsere Augen hier sehen. Dass die Augen des Herzens eingesetzt werden. Und dieser Vater hat erkannt, hier sind Mächte am Werk. Da brauchen wir mehr als gute Ratschläge, mehr als Drohungen, mehr als Versprechungen, mehr als Schläge. Hier brauchen wir Leute, die diesen Mächten entgegentreten können. Und die Jünger haben es versucht und sie konnten es nicht. Eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Dass die Diagnose klar war, hier müssen wir beten. Dafür müssen wir beten. Und ich habe gebetet und ich habe manchmal lange gebetet mit Leuten über Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre. Und es hat sich kaum etwas verändert. jetzt war jemand bei uns in der Freizeit, eine Frau, da hatte mich die Tochter predigen gehört. Und da hat er angerufen zu Hause, du, ich habe heute ein Predigen gehört. In Marburg war ich da. Und dann sagte sie, ja, weißt du, wer das war? Und dann sagte sie, ja, wahrscheinlich der Helmut Blatt. Warum? Mit dieser Frau, die war magersüchtig. Mit der habe ich vor 30 Jahren gebetet und sie wurde geheilt. Kann ich was dazu? Ist das auf meinem Mist gewachsen? Nein, ich habe gebetet. Im Vertrauen, dass Jesus sich erbarmt und der Herr hat sich erbarmt. Und bei anderen habe ich gebetet, da war es nicht so. Also wenn ich, das möchte ich vorweg schicken, nicht, dass wir denken, wir müssen nur richtig beten, wir müssen nur richtig glauben, dann verändert sich alles. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Manches verändert sich nicht. Und das müssen wir tragen, in Geduld tragen. Und dafür brauchen wir manchmal die meiste Kraft. Aber dann gibt es auch solche Texte immer wieder in den Evangelien. Deswegen lege ich gern die Evangelien aus, wo etwas geschieht. Und hier geschah etwas. Wann geschah es? Als Jesus Raum hatte zum Wirken und dieser Junge bei Jesus landete und vor Jesus stand und der Vater, er wirklich herzerweichend den Herrn Jesus bat, erbarme dich über uns, Herr. Wisst ihr, da legt man nicht mehr Wert auf die Wortwahl, sondern da weiß man, Herr, erbarme dich über uns. Bitte neige dich jetzt zu unserer Familie herab. Wenn du etwas kannst, dann hilf doch und greif du doch ein. Wir sind am Ende mit unseren Kräften, mit unserem Latein. Wir können nicht mehr. Ich denke, solche Gebete gehört der Herr. Gerade diese Gebete, wo man am Rand oder am Ende seiner Möglichkeiten angelangt ist. Ja, und dann brachten sie ihn zu Jesus. Leute, das ist unsere Aufgabe, Menschen zu Jesus zu bringen. Dass sie wirklich durch uns in Kontakt mit Jesus kommen. Und dann gebietet der Herr diesen Dämonen und dieser Geist fährt aus. Manchmal sind Geister ausgefahren unter Protest und der Herr hat nochmal geboten. Und das dürfen wir heute auch erleben, das ist nichts Besonderes. Manche denken, diese Zeit wäre vorbei, der Teufel würde Urlaub machen auf Gran Canaria und nicht mehr aktiv sein in Monshausen, er ist mitten unter euch. Er ist wirklich mitten unter euch. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch an dieser Stelle dessen nochmal bewusst ist. Wo ist eigentlich mein Kampffeld? Wo ist mein Kampffeld? Dass wir nicht mehr gegen Menschen kämpfen. Sagt die Bibel, Epheser 6, 12. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Das hat Paulus später geschrieben, als Anweisung für die Gemeinde Jesu. Ja, Jesus bedrohte den Dämon, er fuhr aus und von Stunde an war der Junge geheilt. Er war gesund. Ohne Medikamente, ohne Physiotherapie und so weiter, er war gesund. Das kann Jesus. Glauben wir das? Ja, klar glauben wir es. Ja, ihr seid ja Gläubige, ne? Wir glauben fast alles, aber Leute, glauben wir es wirklich? Geht von diesem Glauben eine Veränderung aus? Müssen aufgrund unseres Glaubens Dämonen weichen, wenn wir beten? Haben wir diesen Glauben? Oder sind wir nur gut im Reden? Geschieht etwas aufgrund unseres Glaubens, aufgrund unserer Worte, die wir gegenüber dem Feind in fester Gewissheit auf den Sieg Jesu hin aussprechen. Jetzt kamen zwei Leute zu mir, die hatten Erfahrung gemacht, sie waren irgendwo zum Musikunterrichten, auf einmal stellte sich heraus, die Frau arbeitet okkult. Und dann sagten sie, Helmut, was sollen wir tun? Wir wollen ja nicht unter einen finsteren Bann kommen. Habe ich gesagt, ja, ihr geht weiterhin zu der Frau. Wer ist denn hier Sieger? Ja, Leute, wer ist denn Sieger? Sind wir nur die Betröppelten, die ein bisschen was an frommen Aktionen machen? Oder stehen wir auf der Seite des Siegers? Und dass wir nur besiegten Dämonen begegnen. Wir brauchen doch keine Angst vor dem Teufel zu haben. Angst vor dem Teufel kommt immer vom Teufel. Niemals vom Heiligen Geist. Und habe ich ihnen gesagt, ihr geht wieder hin. Nehmt vielleicht ein Traktat mit. Ah ja, meinst du, das können wir? Ja, selbstverständlich, Leute. Die hat euch Gott vor die Füße gelegt, diese Frau, die esoterisch arbeitet. Da müsst ihr doch nicht einen Schwanz einziehen. Wo sind wir dann hingekommen als Gemeinde Jesu? Ist natürlich für manche, wer weiß, was da geschehen kann. Ja, wenn ich so einen Glaube habe, dann geschieht mir nach meinem Glauben. Das könnt ihr glauben. Das könnt ihr glauben. Geschehe nach deinem Glauben. Was glaubst du? So, wo sind wir? Jesus bedrohte ihn, Vers 19. Da traten die Jünger zum Herrn. Natürlich. Das ist aber gut, wenn wir nach Niederlagen zum Herrn kommen. Wenn wir nach Misserfolg zum Herrn gehen. Und nicht untereinander über den Misserfolg klagen, den wir haben. Sondern wir gehen mit unserem Misserfolg zu Jesus. Und das taten die Jünger hier. Sie versuchten etwas, sie konnten es nicht. Sie steckten eine Niederlage ein, eine Pleite. Und sie kamen mit ihrer Pleite zu Jesus. Herr, warum? Warum haben wir ihn nicht austreiben können, diesen Geist? Ja, immer im Hinterkopf, wir haben doch schon, du hast uns doch Vollmacht gegeben. Und dann sagt Jesus jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges, das für unser Leben ganz entscheidend ist, nämlich diese Art. Es gibt bestimmte Arten von Dämonen. Dämonen haben unterschiedliche Kraft und Macht, unterschiedlichste Aufgabengebiete. Ja, an der Spitze steht Satan und darunter ist das schön hierarchisch geordnet, wie es in einem Reich ist. Denn diese Ausdrücke verwendet ja das Neue Testament. Und dann, was machen wir? Was hat Jesus gesagt? Leute, hier habt ihr einen Geist. Der hat eine Zähigkeit und Festigkeit. Den könnt ihr nur auf eine Weise besiegen. Und auf eine Weise wird er weichen, wenn ihr betet und fastet. Ich bin jetzt im Januar, Ende Januar, das dritte Mal in Äthiopien gewesen. Eines der ärmsten Länder der Erde. Ein Land, das viel durch hat in den vergangenen Jahrzehnten. Erst den komischen Haile Selassie, den Kaiser, bis 1974, dann den Kommunismus bis 1991, dann ein korruptes Regime bis vor 2 Jahren. Und jetzt haben sie einen gläubigen Ministerpräsidenten. Der versucht jetzt Frieden in das Land hineinzubringen. Was für ein Geschenk für ein Land, ne? Der betet und fastet für seine Missionen, die er zu erledigen hat, kann natürlich dadurch das Land nicht befrieden. Ist dreimal so groß wie Deutschland, 110 Millionen Einwohner. Und dann tut er aber das Entscheidende. Er geht zu Gott mit den Problemen des Landes. Und er betet und fastet. Und das, was ich in Äthiopien gesehen habe, die Leute haben ganz wenige Mittel zur Verfügung. Sowohl finanziell als auch von den Möglichkeiten. Sie leben oft in einem muslimischen Umfeld. Da sind die Möglichkeiten sehr begrenzt. Und was geschieht? Gemeinden entstehen und wachsen. Ich hatte 2 Tage lang eine Leiterschulung dort. Da kamen Leiter zusammen, die erzählten, ja, als wir vor 10, 15 Jahren anfingen, da betreute ich 8 Gemeinden. Jetzt habe ich 40 Gemeinden zu betreuen. Ein riesen Gemeindewachstum. Wodurch? Durch 3 Dinge. Beten, Fasten, Martyrium. Das sind unüberwindbare Waffen gegen Satan. Beten, Fasten, Martyrium. Und das setzen sie ein und sie leiden und sie gehen ins Gefängnis und manche werden getötet um ihres Glaubens willen, aber sie weichen nicht zurück. Und sie ernten, dürfen momentan eine Ernte einfahren, die für uns in Deutschland unvorstellbar ist. Jesus sagt, diese Art weicht nicht, es sei denn durch Beten und Fasten. Und wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann werdet ihr sagen zu diesem Berg, das ist jetzt noch eine wichtige und letzte Information aus dem Text, dann habt ihr es überstanden. Darauf dringen wir ein. Nämlich, dass Jesus hier etwas sagt. Was sagt er? Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann werdet ihr sagen, zu diesem Berg hebe dich weg und euch wird nichts unmöglich sein. Habt ihr schon einmal versucht beim Hemmerich? Einen Berg versetzen. Haben wir den Auftrag? Welchen Berg meinte Jesus? Das war der Berg der Verklärung. 575 Meter hoch, ein Kegel. Der stand seit Generationen da. Man kannte nur dieses Dorf mit diesem Berg. Und Jesus sagt, wenn er sagt, zu diesem Berg. Aber das meinte er bildlich. Was war der Berg in dieser Geschichte, der versetzt wurde? Das war der Berg. Ihr dürft was sagen. Das war der Dämon, selbstverständlich. Wir sollen doch nicht die Alpen an die Nordsee versetzen. Den Auftrag haben wir nicht. Sondern andere Berge, und Berge sind in der Bibel ein Bild für Mächte. Und wer soll diese Mächte versetzen? Was sagen meine lieben Geschwister immer, wenn ich unterwegs bin? Ja, das kann ich nicht. Ja, also der Teufel ist doch viel stärker als ich. Ja und nein. Verständlich, er übersteigt bei weitem meine Fähigkeiten, die ich habe. Geistig, physikalisch, der hat viel mehr Macht. Wir haben einen mächtigen Feind, aber ganz genau, ganz genau. Wir leben manchmal so, als ob Jesus überhaupt keine Rolle mehr spielt. Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben angesichts von Bergen? Ja, den Berg einer Krankheit, den Berg des Leids, den Berg von Sorgen und Ängsten. Welche Rolle spielt Jesus in unserem Leben in Angesicht von Bergen, die kein Mensch versetzen kann? Und was sagt der Jesus, wer soll den Berg versetzen? Der Jesus ist nicht so fromm wie mir manchmal, dass wir sagen, ja, Herr Jesus, das musst du tun. Nein, der Jesus sagt, du sollst es tun. Warum? Weil dadurch die größere Verherrlichung Gottes stattfindet. Durch Glauben können wir Gott wohlgefallen und durch Glauben können wir Gott verherrlichen. Das ist doch unser Auftrag. Nicht in Selbstüberschätzung, nicht in Überheblichkeit, nicht im Stolz, nicht im Brustton der eigenen Überzeugung, sondern dass wir überzeugt sind von Jesus, Leute. Das wünsche ich euch, dass ihr auch zu den Bergen sprecht. Wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich hinweg. Wir sollen sprechen. In der Autorität Jesu. Ich hoffe, dass mir jetzt keiner die Reifen plattsticht draußen. Dass ich demnächst auch immer hier im Frieden durch Monshausen fahren kann, keine Steine fliegen. Ja, denkt mal drüber nach. Es steht schon länger in der Bibel, was ich hier vorgelesen habe. Was machen wir damit? Ja, wir dürfen das Wort, dem Wort Gottes nicht die Schärfe und die Vollmacht nehmen. Und das tun wir, wenn wir delegieren, abdelegieren an andere. Gott ist mit euch. Jesus lebt in euch. Jesus hat sich auf ewig mit euch verbunden. Und euch kann niemand aus der Hand Gottes reißen. Leute, weil ich das weiß, deswegen wage ich mich auch auf dieses heiße Gebiet. Deswegen, weil ich es weiß, der Herr ist mit mir. Und auch wenn ich Fehler mache, der Herr ist mit mir und er bleibt bei mir. Er erwartet keinen perfekten Dienst, sondern er erwartet einen vertrauensvollen Dienst. Treue und Glauben haben wir zu Beginn gehört. Es wird treu sind gegenüber dem Wort und das Wort anwenden, wo wir es mit Bergen zu tun haben. Das wünsche ich euch. Amen.